SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Wir haben ja schon häufig Entscheidungen der Europäischen Union vorgesetzt bekommen, bei denen man sich erstmal fragt, wer kommt auf so eine Idee? Und das ist jetzt möglicherweise wieder so. Gentechnisch veränderte Lebensmittel sollen in der EU bald ohne spezielle Kennzeichnung verkauft werden dürfen. Darauf haben sich in der Nacht Vertreter des Europaparlaments und der EU-Staaten in Brüssel geeinigt. Frank Wörner berichtet.
Es geht um moderne Verfahren wie die sogenannte Genschere. Die EU-Kommission sagt, dass sie ähnlich arbeitet wie eine herkömmliche Züchtung ohne Gentechnik, dass sie die Entwicklung der neuen Pflanzen aber beschleunigt. Dadurch könnten zum Beispiel Obst- und Gemüsesorten entstehen, die besser mit Dürren zurechtkommen und weniger Dünger brauchen. Diese Sorten sollen künftig nur noch auf dem Saatgut als gentechnisch verändert gekennzeichnet werden müssen, aber nicht mehr im Supermarkt. Die Lockerung soll auch dafür sorgen, dass mehr neue Pflanzensorten auf den Markt kommen. Die neuen Vorgaben müssen noch vom Parlament und den EU-Staaten bestätigt werden. Das ist normalerweise aber Formsache, wenn sich Unterhändler vorher auf einen Kompromiss geeinigt haben.
Bundespräsident Steinmeier ist am Abend von König Charles zu seinem Staatsbesuch in Großbritannien empfangen worden. Bei einem Bankett auf Schloss Windsor betonten die Staatsoberhäupter die Gemeinsamkeiten der beiden Länder. Aus London berichtet Christoph Prössl.
Steinmeier forderte, die Beziehungen zu vertiefen. Der Brexit sei ein Einschnitt gewesen, aber beide Länder hätten nicht zugelassen, dass diese Entscheidung die Freundschaft beschädige. König Charles sprach in seiner Rede auch Deutsch. Er sagte, beide Länder seien im tiefen Glauben an die Demokratie vereint. Heute wird Steinmeier vor dem britischen Parlament sprechen. Es ist das erste Mal, dass ein Bundespräsident dort eine Rede hält. Am Freitag reist Steinmeier nach Coventry. Die Stadt war im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Luftwaffe zerstört worden.
Vor der Abstimmung im Bundestag hat Vizekanzler Klingbeil die schwarz-rote Koalition dazu aufgefordert, eine eigene Mehrheit für das geplante Rentenpaket zu organisieren. In der ARD-Sendung Maischberger warnte er davor, sich auf die Schützenhilfe der Linken zu verlassen.
Ich muss einmal sagen, ich bin wirklich dankbar, wie verantwortungsvoll die Partei Die Linke sich da im Parlament verhält. Das ist etwas, wo wir Politik für Millionen Rentnerinnen und Rentner in diesem Land machen. Aber mein Anspruch ist schon, dass wir eine eigene Mehrheit haben, weil nochmal, diese Koalition wird in den nächsten 3,5 Jahren sehr viele Entscheidungen zu treffen haben. Und wir können nicht immer davon ausgehen, dass die Linke oder dass die Grünen uns da zur Seite springen. Und deswegen müssen wir schon alleine Mehrheiten haben.
Die Linken-Fraktion hat angekündigt, sich bei der Abstimmung am Freitag im Bundestag zu enthalten. Damit ist eine Mehrheit der Koalition auch mit vielen Gegenstimmen aus der Unionsfraktion möglich. Junge Abgeordnete aus der Union hatten das Rentenpaket kritisiert. Bundesjustizministerin Hubig will Indexmieten nach oben deckeln und noch im Dezember einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte die SPD-Politikerin, Indexmieten könnten zur Kostenfalle für Mieter werden. Bei der Indexmiete sind die Kosten an die Verbraucherpreise gekoppelt. Sie wird also an die Inflation angepasst. Das bedeutet eine Doppelbelastung, sagte Hubig. Damit die Kosten nicht durch die Decke schießen, wolle sie eine Begrenzung einführen. In Bad Wimpfen im Kreis Heilbronn sind ungewöhnlich hohe Mengen des klimaschädlichen Treibhausgases Schwefelhexafluorid gemessen worden. Das geht aus einer Studie der Uni Frankfurt hervor. Dafür verantwortlich sein soll das Chemiewerk Solvay. Das Unternehmen hat jetzt reagiert. Julian Köhn berichtet.
Solvay schreibt in einer Stellungnahme, dass das Gas für Menschen nicht giftig sei. Nach der Studie der Goethe-Universität Frankfurt habe das Unternehmen alle nötigen wissenschaftlichen Maßnahmen ergriffen, um die Situation zu überwachen. Gleichzeitig teilt Solvay dem SWR mit, dass die Studie nicht beweisen könne, dass die Emissionen von einer einzelnen Anlage stammen. Offiziell gibt Solvay 56 Kilogramm des Gases an. Die Forscher maßen jedoch rund 30 Tonnen, also über 500 Mal so viel.
Die Bezahlung von 3 Mitarbeitern fürs Nichtstun hat für den Bezirksverband Pfalz ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern hat Vorermittlungen eingeleitet, wie sie dem SWR sagte. In einem ähnlichen Fall in Ludwigshafen gibt es ebenfalls Vorermittlungen. Aus der Redaktion Landespolitik, Gernot Ludwig.
Es geht darum, ob sich der Verantwortliche, der die Mitarbeiter freigestellt hat, strafbar gemacht hat. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob der Anfangsverdacht von Untreue vorliegt, so ein Sprecher. Wenn dem so sei, leite man ein Ermittlungsverfahren ein. Bei erwiesener Untreue droht dem Verantwortlichen eine Geld- oder Gefängnisstrafe. Der Landesrechnungshof hatte aufgedeckt, dass der Bezirksverband 3 Mitarbeitern teils mehrere Jahre ein Gehalt zahlte, ohne dass sie arbeiten mussten. Der Rechnungshof sagt, das sei rechtswidrig und beziffert den Schaden für den Steuerzahler auf fast 500.000 Euro.
Überraschung im DFB-Pokal. Zweitligist Holstein Kiel hat Bundesligist Hamburger SV rausgeworfen. Kiel gewann mit 4:2 nach Elfmeterschießen. Bei Trainer Marcel Rapp war die Freude über den Einzug ins Viertelfinale natürlich groß.
Ja, hört sich gut an. Ne? Ist schon was Besonderes für uns, für unseren Verein. Gerade auch dieses Spiel, ein brisantes Spiel für uns, was Besonderes. Ich glaube, die Jungs haben eine gute Leistung gebracht und sind, glaube ich, auch verdient weitergekommen.
Ebenfalls in der Runde der besten 8 steht Bayern München durch einen 3:2-Sieg bei Union Berlin. Das Team rund um Abwehrspieler Joshua Kimmich hofft nun auf den ersten Finaleinzug seit 2020.
Also das Ziel haben wir alle ganz klar vor Augen. Wir wollen alle wieder hierher nach Berlin kommen. Wir waren sehr, sehr lange nicht mehr in Berlin und dementsprechend ist der Hunger groß.
Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg stehen ebenfalls im Viertelfinale des DFB-Pokals. Stuttgart hat sich mit 2:0 gegen Bochum durchgesetzt und Freiburg gewann gegen Darmstadt auch mit 2:0.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es wieder häufig grau mit vielen Wolken. Ganz selten kommt da nur die Sonne raus. -1 bis +8 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Es ist die entscheidende Woche für die Rentenreform der schwarz-roten Regierungskoalition. Auch in unserer Serie schauen wir jeden Tag auf das Thema Rente und fragen vor allem, wie ein Rentensystem gerecht für alt und jung gestaltet werden kann. Linda Kunz beschäftigt sich intensiv mit diesem Thema. Sie ist 18 Jahre alt, Schülerin in Kaufbeuren im Allgäu und Botschafterin bei der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Das ist eine Art außerparlamentarischer Think Tank in Sachen Generationengerechtigkeit. Frau Kunz, wie generationengerecht finden Sie persönlich denn die Rentenreform der Bundesregierung?
Kurz gesagt, nicht wirklich. Gerade sind wir sogar noch in einer relativ günstigen Situation. Die zahlenstarke Babyboomer-Generation arbeitet noch und zahlt Rentenbeiträge ein. Eigentlich müsste man genau jetzt sparen, anstatt teuer das Rentenniveau zu stabilisieren oder die Mütterrente einzuführen.
Sie sprechen ja als Botschafterin für Generationengerechtigkeit auch viel mit jungen, aber eben auch mit vielen älteren Leuten über das Thema Rente. Wie schaffen Sie es denn als junger Mensch auch zwischen diesen beiden Altersgruppen beim Thema Rente zu vermitteln? Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach.
Ja, das stimmt. Also zuhören ist das A und O. Ältere Menschen möchten halt nicht verarmen, junge Menschen möchten einfach nicht überfordert werden. Wenn man beiden Seiten zeigt, dass es um eine faire Balance geht und nicht darum, gegeneinander anzukämpfen, entsteht schnell mehr Verständnis. Viele sind tatsächlich überrascht, wie viele gemeinsame Interessen es gibt. Eben diese finanzielle Sicherheit in der Zukunft und jetzt. Es ist ja auch so, junge Menschen haben ja Großeltern, ältere Menschen, Enkel. Niemand möchte, dass es dem anderen schlechter geht. Man muss einfach nur aufeinander zugehen und probieren, die Sorgen des anderen zu verstehen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass da tatsächlich auch viel Verständnis entsteht bei diesen Gesprächen?
Wenn man aufeinander zugeht, schon. Also am Anfang ist es oft so, dass da viel mit Vorteilen ist. Besonders die jungen Menschen haben oft das Gefühl, ja, die Älteren wollen auf den Kosten von ihnen leben und interessieren sich nicht für ihre Zukunft. Und ältere Menschen haben oft das Gefühl, dass sie, wo sie so lange gearbeitet haben, dass es ihnen zusteht, eine ruhige Rente zu haben. Und sie haben da oft wenig Verständnis dafür, dass die Jungen da anscheinend dagegen wirken.
Sie wollen ja auch bestimmte Gruppen in Deutschland mit einbeziehen, die vorher nicht mit einbezogen wurden in die Rente. Zum Beispiel fordern Sie, dass die Mitglieder des Bundestags sowie die Abgeordneten aller Landtage in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. Warum halten Sie das für so entscheidend?
Genau, also wir halten das für sehr entscheidend als ersten Schritt, weil Abgeordnete als Repräsentanten des Volkes eine Vorbildfunktion innehalten. Wenn diejenigen, die über das Rentensystem bestimmen, selbst davon betroffen wären, würden die Reformen mutiger, nachhaltiger und langfristiger gestaltet werden. Es geht nicht nur darum, Symbolpolitik zu betreiben, sondern darum, eine solidarische Verantwortungsgemeinschaft herzustellen, wo jedem eine faire Behandlung zusteht. Dieser Schritt würde auch den Weg dafür ebnen, Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Genauso hat es zum Beispiel auch in Österreich bereits gut funktioniert.
Die junge Gruppe der Union hat sich ja schon laut und kräftig gegen die Rentenpläne der Bundesregierung gestemmt. Von wem würden Sie sich denn in der Politik noch mehr Unterstützung für Ihre Interessen und für die Interessen der jungen Generation erhoffen?
Also grundsätzlich wünsche ich mir natürlich, dass Generationengerechtigkeit überall stärker berücksichtigt wird, unabhängig von der Partei oder dem politischen Lager. Aber dennoch appelliere ich besonders an die jungen Mitglieder der SPD, sich ihren jungen Koalitionspartner anzuschließen und sich damit zusammen für nachhaltige Lösungen einzusetzen. Nur gemeinsam können sie wirklich echte Veränderungen bewirken. Denn Rentenpolitik darf nicht nur auf die nächsten Wahlen schauen. Sie muss vorausschauend eine langfristige Perspektive birgen. Das wäre schon mal ein wichtiger Schritt nach vorne.
Das sagt Linda Kunze, der Appell von ihr an die Politik. Sie ist 18 Jahre alt, Schülerin und Botschafterin bei der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Und sie hat vorhin schon auf das Rentensystem in Österreich verwiesen. Wie das funktioniert, das schauen wir uns morgen an. Außerdem schauen wir dann auch auf das schwedische Rentensystem.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundeskanzler Friedrich Merz kommt heute mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammen. Bei der Tagung in Berlin soll es unter anderem um Bürokratieabbau und Planungsbeschleunigung gehen. Themen, bei denen die Länder untereinander und mit dem Bund stärker zusammenarbeiten wollen. Im Mittelpunkt des Treffens dürften aber Finanzfragen stehen. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger.
Wer bestellt, muss auch bezahlen. Um dieses Prinzip geht es gerade intensiv bei Gesprächen zwischen Bund und Ländern. Der Hintergrund: Die schwarz-rote Koalition hat versprochen, bei Maßnahmen, die bei Ländern und Kommunen zu höheren Kosten führen, für einen finanziellen Ausgleich zu sorgen. Strittig ist jedoch, wann dieser Grundsatz genau gelten soll. Nur dann, wenn der Bund teure Vorgaben macht, hier ist von sogenannten Leistungsgesetzen die Rede, oder auch dann, wenn Länder und Kommunen von steuerlichen Maßnahmen betroffen sind. Aktuell dreht sich die Diskussion zum Beispiel um die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Soweit will der Bund nicht gehen. Das Argument: Länder und Kommunen würden schließlich auch von steigenden Steuereinnahmen profitieren, wenn die Wirtschaft wieder besser läuft. Unstrittig ist, dass der Bund die Kommunen, die im vergangenen Jahr einen Rekorddefizit verbucht haben, weiter unterstützen will. Das hat Finanzminister Klingbeil erst gestern wieder im Bundestag betont. Er erwartet aber, dass auch die Länder dabei mitwirken. Klingbeil ist diesmal bei den Gesprächen von Bundeskanzler Merz mit den Regierungschefs der 16 Bundesländer mit dabei.
Heute also Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler. Das dürfte kein Wohlfühltermin werden für Friedrich Merz, meint Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Eigentlich hat Bundeskanzler Friedrich Merz gerade ganz andere Sorgen. Zum Beispiel, ob die eigene Fraktion ihm am Ende die Regierung sprengen könnte. Tja, und jetzt auch noch die Runde mit den selbstbewussten Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, von denen einige schon so gut wie im Wahlkampf sind. Der neue Vorsitzende zum Beispiel, Alexander Schweizer aus Mainz von der SPD. Der hat mit seinen Kolleginnen und Kollegen das Motto ausgerufen: Wer bestellt, bezahlt. Die Länder wollen nämlich nicht darunter leiden, dass der Bundestag heute Segnungen der Bundesregierung wie die Senkung der Gastrosteuer oder die Erhöhung der Pendlerpauschale beschließt. Denn die kosten die Länder Steuereinnahmen. Auch dass Flüchtlinge aus der Ukraine kein Bürgergeld mehr bekommen sollen, sondern Asylbewerberleistungen, sehen die Länder als finanzielle Zusatzbelastung. Die Länder wollen also vom Kanzler mehr Geld, das der nicht hat. Die Großbaustellen werden nicht weniger, sondern mehr für Friedrich Merz zum Jahresende.
Gedanken von Eva Ellermann aus Berlin. Der Bundestag will heute mehrere Änderungen im Steuerrecht beschließen. Unter anderem geht es darum, die Umsatzsteuer in der Gastronomie zu senken und Berufspendler zu entlasten. Aus Berlin, Jan Zimmermann.
Ab Januar soll die Umsatzsteuer auf Speisen in Restaurants dauerhaft von derzeit 19 auf dann 7% sinken. Die Unternehmen können selbst entscheiden, ob sie die Steuersenkung an ihre Kunden weitergeben, also ihre Preise reduzieren. Einige Wirte haben bereits angekündigt, dies wegen gestiegener Kosten für Waren und Personal nicht zu tun. Außerdem soll nach dem Steueränderungsgesetz die Pendlerpauschale erhöht werden. Das bedeutet eine Entlastung für alle, die zu ihrem Job pendeln müssen. So soll die Pendlerpauschale ebenfalls ab Januar einheitlich auf 38 Cent ab dem ersten gefahrenen Kilometer steigen. Aktuell liegt dieser Satz bei 30 Cent pro Kilometer und erst ab dem 21. Kilometer können 38 Cent schon jetzt angesetzt werden. Außerdem soll die Pauschale für Übungsleiter und Ehrenamtliche angehoben werden. Das betrifft etwa Trainer im Sportverein oder zum Beispiel ehrenamtliche Chorleiter. Nach der Abstimmung im Bundestag muss der Bundesrat noch zustimmen. Die Länder befürchten jedoch Steuerausfälle in Milliardenhöhe.
Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags wird am Nachmittag über eine Beschwerde des Bündnis Sahra Wagenknecht abstimmen. Es wird erwartet, dass er sich gegen eine Neuauszählung der Bundestagswahl ausspricht. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
Die Beschlussvorlage, über die heute abgestimmt werden soll, ist bereits bekannt. Und mit ihr spricht sich die Mehrheit des Wahlprüfungsausschusses gegen eine Neuauszählung aus. Einem Einspruch und einer entsprechenden Forderung des Bündnis Sarah Wagenknecht soll also nicht stattgegeben werden. Begründet wird das damit, dass es bei der Bundestagswahl keinen mandatsrelevanten Verstoß gegen Wahlvorschriften gegeben habe. Das BSW war bei der Bundestagswahl im Februar knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Der Partei fehlten bundesweit rund 9.500 Stimmen. Partei-Co-Chefin Amira Mohammed Ali sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, Zitat, »Wir sind davon überzeugt, wenn nochmal nachgezählt wird, dann sitzen wir im Bundestag.« Parteigründerin Sarah Wagenknecht hat bereits angekündigt, dass das BSW vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wird, wenn der Bundestag seine Beschwerde ablehnt.
Nach 6 Jahren Planung hat die Deutsche Bahn eine Trasse für die geplante Güterbahnstrecke von Mannheim nach Karlsruhe gefunden. Die Streckenführung soll am Abend in einer virtuellen Präsentation vorgestellt werden. Mehr von Heiner Kuhnold.
Dutzende Varianten waren in den vergangenen Jahren untersucht und wieder verworfen worden. Jetzt haben die Bahnplaner eine Streckenführung gefunden. Sie verläuft rechtsrheinisch von Mannheim über Schwetzingen bis nach Waghäusel und Hambrücken, schwenkt dann weiter nach Osten und verläuft parallel zur A5 bis Karlsruhe. Bislang ist die gefundene Strecke noch ein etwa 100 Meter breiter Korridor. Die genaue Streckenführung soll im Laufe weiterer Untersuchungen festgelegt werden. Interessierte können über die Internetseite des Projekts ab 18 Uhr an der Vorstellung teilnehmen. Der Abschnitt Mannheim-Karlsruhe ist ein Teil der europäischen Güterbahnstrecke von Rotterdam bis Genua. Das Stück zwischen Mannheim und Karlsruhe gilt seit Jahren als Flaschenhals.
Bei der Betriebsversammlung von Audi heute in Neckarsulm hofft der Betriebsrat auf eine klare Ansage zur Auslastung des Werks. SWR-Reporter Peter Wedig über die Planungen.
Solange die Audi-Werke in Neckarsulm und Ingolstadt nicht voll ausgelastet sind, brauche es keine Diskussion über ein Werk in den USA. Das betonte bereits gestern Jörg Schlagbauer, der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats von Audi in Ingolstadt. Der Automobilkonzern soll wegen der Zölle über ein Werk in Übersee nachdenken. Daran knüpft auch die Forderung des Neckarsulmer Betriebsrats an, für den Standort brauche es unbedingt ein großvolumiges Elektroauto. Hier erhofft man sich auf der Betriebsversammlung heute weitere Informationen. Und auch die Frage, wie es um den Antrieb des A8-Nachfolgers steht, ob Verbrenner oder Elektro, ist nach wie vor ungeklärt.
In der Hofburg in Wien kommt es heute und morgen zu einer diplomatischen Großveranstaltung. Der OSZE-Außenministerrat tagt. Das heißt, es werden die Außenminister der 57 Mitgliedstaaten und der 11 Kooperationspartner der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, erwartet. Das wichtigste Thema ist der Krieg in der Ukraine. Doch die OSZE ist eigentlich nicht dafür geschaffen, einen Krieg zu beenden. Sie ist eine Organisation für die Friedenssicherung. Was ist also von der heute beginnenden Konferenz in Wien zu erwarten? Unser Korrespondent Oliver Schosch berichtet.
Zwei der wichtigsten Player, wenn es um einen möglichen Frieden in der Ukraine geht, haben ihre Teilnahme beim OSZE-Außenministerrat in Wien abgesagt. US-Außenminister Marco Rubio und der russische Außenminister Sergei Lavrov. Der hätte eine Einreise nach Österreich bekommen können, doch erscheint ein Treffen der OSZE, einer Organisation zur Friedenssicherung, gänzlich überflüssig zu finden. Lavrov äußerte sich im Vorfeld des Treffens in einem Artikel in der russischen Zeitung Rassiskaja Gazeta, in dem er die OSZE grundsätzlich in Frage stellt. Lavrov schreibt, dass die OSZE im Ukraine-Krieg ihr Prinzip der Unparteilichkeit aufgegeben habe. Er spricht von ukrainischen Verbrechen, vor denen die OSZE die Augen verschließen würde. Wie immer blendet Lavrov dabei aus, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist und sie tagtäglich bombardiert. Der Frieden muss auf der Ebene der Präsidenten ausgehandelt werden, unter Einbeziehung der beiden Kriegsparteien. Beim Treffen in Wien geht es quasi um den Tag danach, wie im Falle eines Friedens Sicherheit garantiert werden würde. Und es geht auch um die Dokumentation von Kriegsverbrechen.
Auch in den USA wird heute weiter über ein Ende des Ukraine-Kriegs gesprochen. 2 Tage nach den Gesprächen von US-Vertretern mit Russlands Präsident Putin in Moskau wird heute eine ukrainische Delegation in den USA erwartet. Die New York Times und der Sender CBS News berichten, dass der US-Sondergesandte Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Trump, Kushner, sie in Florida treffen will. Am Abend hatte der ukrainische Präsident Zelensky in seiner Videobotschaft das Treffen bereits angekündigt. Bislang ist im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs aber noch kein Kompromiss gefunden worden.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.